hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum.
Hallo und herzlich willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Das ist der Podcast zu den Themen Unternehmertum und Unternehmensrecht. Mein Name ist Bernd Trappmer, ich bin Rechtsanwalt und spezialisiert auf Unternehmensrecht und ich bin auch Unternehmer und teile mit dir hier in diesem Podcast meine unternehmerischen Erfahrungen. Heute bei mir im Podcast habe ich wieder einen Interviewgast und zwar einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich meinen Rechtsanwaltsanwärter, meinen Konzipienten, den Magister Daniel Strohmeier. Der Daniel ist seit Mai diesen Jahres bei uns. Er hat nach der Handelsakademie in Hollerbrunn an der Johannes Kepler Universität in Linz Rechtswissenschaften studiert, hat dann seine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Unzulässigkeit von Geschlechterklauseln in Gesellschaftsverträgen. Nach seinem Studium, also nach Abschluss seines Studiums, war er Praktikant noch bei Schöne Rechtsanwälte. Dann hat er seine Gerichtspraxis beim Oberlandesgericht Wien gemacht. Er war dann Notariatskandidat im Notariat in La an der Theier und in der Folge Universitätsassistent am Institut für Wirtschafts- und Unternehmensrecht der Universität Wien und dann noch Rechtsanwaltsanwärter in Stockerau. Und eben, wie gesagt, seit Mai ist er jetzt Rechtsanwaltsanwärter bei uns in der Kanzlei. Lieber Daniel, schön, dass wir jetzt gemeinsam einen Podcast aufnehmen.
Servus Bernd, hallo. Danke für die sehr nette Vorstellung. Ich freue mich, dass wir es auch mal gemeinsam schaffen.
Du hast ja die Idee gehabt, einen Podcast zu machen und du hast gesagt, machen wir doch einen Podcast über das Thema Ein Tag im Leben eines Konzipienten. Und nicht nur irgendeines Konzipienten, sondern natürlich ein Tag in deinem Leben und in unserer Kanzlei. Und das freut mich sehr. Was ich irgendwie vergessen habe zu erwähnen bei deinem Lebenslauf ist ja, in deinem Privatleben bist ja auch eigentlich von Regeln und Richtlinien umgeben als Schiedsrichter, als Fußballschiedsrichter. Das heißt, Regeln, Gesetze lassen dich auch in deinem Privatleben nicht los. Aber was gibt es eigentlich sonst in deinem Privatleben, was vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte?
Ja, das stimmt. Im Privatleben habe ich mich dem Fußball gewidmet. Also ich stehe leidenschaftlich gern am Platz, schon seit ich ein kleines Kind bin, bis zu meinem 18. Lebensjahr als Fußballer selbst und seit ein paar Jahren als Schiedsrichter. Das kriege ich einfach nicht raus aus mir, das brennt in mir immer noch das Feuer und ich freue mich jedes Wochenende auf Spiele, egal ob am Platz oder als Zuschauer. Und ja, das stimmt, der Podcast ist von mir gekommen. Warum? Ich habe immer wieder so Kurzvideos gesehen von Konzipienten aus großen Kanzleien in Wien, die ihre Kanzlei vorstellen und sagen, es ist so schön und es ist so toll, da zu arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich ist das cool, ich würde das auch gerne machen und den Leuten mal erzählen, was ich so den ganzen Tag mache. Weil wenn man sagt, man ist Konzipient, dann fragen die Leute oft erstens, was ist das? Dann sagt man Anwärter, dann sagen sie, okay, was macht man als Anwärter? Und ja, das haben wir mal gedacht, kann man zum Thema des Podcasts machen und kann man mal ein bisschen erzählen drüber. Und was mache ich sonst so in meiner Freizeit? Ich gehe hin und wieder, beziehungsweise ich schaue, dass ich so zweimal die Woche schaffe, ins Fitnessstudio zu gehen. Und ansonsten bin ich ein leidenschaftlicher Esser. Gutes Essen am Wochenende geht immer, egal ob mit Freunden oder mit der Familie. Gutes Essen findet immer Platz bei mir, ja. Also sonst ziemlich unspektakulär, Sport, Essen, Freunde, so das Übliche.
Aber ein Thema ist ja, weil du es angesprochen hast, was mache ich in meiner Freizeit? Es ist ja so, dass man oft hört, ja, dass Anwälte oder auch Konzipienten überhaupt gar keine Freizeit haben. Wie geht's dir da?
Ja, also ich komme auf den Satz gern zurück, wo du gesagt hast, wer am Samstag nicht kommt, braucht am Montag gar nicht mehr. Ist eher Blödsinn. Die Freizeit ist, Also ich kann mich nicht beklagen über die Freizeit. Mhm. Also man arbeitet als Konzipient schon viel, das stimmt. Aber ich sage immer so, es gibt einem auch viel zurück und man hat auch viel Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen und seinen Arbeitsalltag zu gestalten. Dass ich keine Zeit habe, keine Freizeit habe, stimmt nicht, weil sonst würde ich meine Freunde nicht sehen und sonst hätte meine Familie sich sicher auch schon beklagt. Die Wochenenden gehören komplett mir, also von Freitag, da haben wir unseren kurzen Tag, Freitagnachmittag bis Montag früh denke ich kein einziges Mal an die Arbeit und auch unter der Woche, die Arbeitszeiten halten sich immer in Grenzen. Es gibt selten Tage, wo ich sage, ich muss einmal länger bleiben und ja, das ist einmal so um einmal die Schattenseite des Konzipientenlebens zu beleuchten und sagen, hey, das ist nicht überall so. Und das war mir besonders wichtig, als ich da in die Kanzlei gekommen bin, dass ich sage, so und so viel arbeite ich und wenn einmal mehr zu tun ist, ist mal mehr zu tun. Und wenn ich mal früher gehen muss, dann darf das auch keine Diskussion sein und das wird da so gelebt.
Ja. Ja, ist mir auch persönlich ganz besonders wichtig, dass alle meine Mitarbeiter entsprechend ihren Ausgleich im Privatleben haben und genug Freizeit haben, weil ich erwarte in der Zeit, wo ihr da seid, euer volles Engagement. Und das kann man auf Dauer nur liefern, wenn man auch die entsprechenden Ruhezeiten findet und den entsprechenden Ausgleich findet. Sonst kann man nicht auf Dauer wirklich immer Vollgas geben in der Zeit, in der man da ist. Passt, Daniel. Viele Hörerinnen und Hörer, die selber vielleicht wenig Kontakt mit Rechtsanwälten oder Rechtsanwaltskanzleien haben, können sich vielleicht ja gar nicht vorstellen, wie so ein Arbeitsalltag eines Anwalts oder eines Konzipienten wirklich ausschaut. Und das war eben dein Vorschlag, dass wir darüber einen Podcast aufnehmen. Und deswegen freut es mich, dass wir das jetzt auch schaffen. Also Daniel, dann würde ich sagen, du nimmst uns und unsere Hörerinnen und Hörer mal mit auf deinen Alltag und schauen wir uns einen typischen Tag in deinem Konzipientenleben an. Wie beginnt das? Also in der Früh, wir starten ja in der Kanzlei um 8.30 Uhr. Wie schaut es bei dir aus? Wie beginnt dein Tag? Wie ist deine Morgenroutine? Wie geht's los?
Mein Tag beginnt für den durchschnittlichen Menschen, glaube ich, relativ spät, um 7.30 Uhr. Da habe ich die Möglichkeit, mich fast jeden Tag auszuschlafen. Ich stehe um 7.30 Uhr auf, fahre um 8 in die Arbeit, bin um 8:30 in der Arbeit. Dazwischen gibt es kein Frühstück. Das gibt es dann in der Kanzlei, so nebenbei Müsli oder Wurstsemmel, irgend sowas. Wir starten um 8:30 in der Kanzlei. Es gibt dann um 9 Uhr ein tägliches Zusammentreffen, wir nennen das Kickoff, um den Tag zu starten. Da werden kurz die Themen des Tages besprochen, wer hat welche Termine, was muss heute unbedingt erledigt werden, wer muss wohin und wann, dass man sich einen Überblick über den Tag verschafft. Und ja, nachdem die Aufgaben entweder dort verteilt werden oder eh schon verteilt worden sind, geht dann jeder an seinen Platz und verschafft sich meistens, oder ich mache das so, verschafft man über meine Akten nochmal einen Überblick, was muss ich heute erledigen, was brauche ich, damit ich dieses und jenes schaffen kann. Und ja, das beginnt dann meistens mit Telefonaten oder E-Mails, die ich checken muss, die ich rausschicken muss, bevor ich wirklich ans Eingemachte gehen kann und mich in einen Akt reintigern kann.
Mhm. Und was ist so der typische Ablauf dann so vormittags? Was machst du da so typischerweise alles?
Am Vormittag mache ich entweder Sachen fertig, die ich am letzten oder am vorigen Tag nicht fertig gebracht habe. Das kann sein, dass das Schriftsätze sind, wo der Feinschliff fehlt. Oder das kann sein, dass ich bei einer Rechercheaufgabe noch nicht zu dem Ziel gekommen bin, wie ich es mir vorstelle. Es ist dann, weil wir erst um 8:30, 9 dann richtig anfangen zum Arbeiten, relativ bald Mittag. Und da schaue ich, dass ich mir am Vormittag die Bahn lege, um dann nach dem Mittagessen, wo wir dann noch ein bisschen länger da sind, voll durchstarten kann. Das passiert eben, wie gesagt, durch Recherchetätigkeiten oder durch vorbereitende Tätigkeiten wie E-Mails, Schriftverkehr und so weiter, dass ich dann mein Material zur Hand habe, um am Nachmittag voll durchzustarten. Also, dass ich dann am Nachmittag mit einer neuen Aufgabe beginne, mit einer größeren, sei es jetzt ein Schriftsatz, sei es ein kniffliger Vertrag oder ja, andere Tätigkeiten, für die ich viel Zeit brauche. Das ist so der Tag oder der Tagesablauf, wenn ich im Haus bin und im Büro bin. Und wenn ich außerhalb bin, weil ich Verhandlungen habe, weil ich zu einer Veranstaltung muss oder sonst was, dann schaut das natürlich ganz anders aus. Das kann man so allgemein dann nicht sagen.
Jetzt ist gerade, wo wir das aufnehmen, Oktober, Anfang Oktober. Der September war ein bisschen härter. Das ist immer so, das ist die Umgründungshochsaison, da warst du ja mittendrin. Erzähl ein bisschen was.
Ja, September war hart, das stimmt. Da, glaube ich, muss man den Hintergrund kennen, damit man das versteht. Also der 30.09. ist so ein wesentlicher Stichtag, an dem Umgründungen oft passieren, weil man rückwirkend zum 1.01. oder 31.12. des Vorjahres die Sachen beim Firmenbuchgericht erledigen will. Das sind Einbringungen, das sind Spaltungen, generell Umgründungsmaßnahmen. Und leider Gottes kommt es dann vor, dass die Leute relativ spät drauf kommen, dass sie das brauchen. Und meistens wollen sie das umgangssprachlich Stand der Bäder. Ja.
Und fehlt oft auch ein bisschen was.
Da fehlt dann was, ja. Und wenn man weiß, im April, im Juni, im Juli, man will was zum 31.12. machen, das muss am 30. September fertig sein. Und man kommt dann aber erst im August. Dann wird es halt knackig, ja. Und dann muss man ziemlich schnell seine Sachen benannt haben, damit das rechtzeitig geht, weil es ist der 30.09. eine Frist, da gibt es keine Entschuldigung, da kann man nicht sagen, ich bringe es 2-3 Tage später ein, na, der 30.09. der steht, und wenn es bis dahin nicht beim Gericht eingelangt ist, dann hat man einfach ein Pech. Ja.
Ich glaube, wir hatten sogar einen Fall von einer Einbringung eines Einzelunternehmens in eine GmbH. Der ist erst Mitte September überhaupt gekommen und hat gesagt, er will das machen, und das haben wir auch hingekriegt. Ne?
Das haben wir auch hingekriegt, ja. Also man geht dann die sogenannte Extra Mile. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich das höre. Aber ist tatsächlich so. Manchmal funktioniert es auch gut, wenn die Leute die Sachen benannt haben und alle Unterlagen wirklich da haben. Dann kann man das auch in 6, 7, 8 Tagen erledigen, aber für viele so Umgründungsmaßnahmen braucht man einfach viel Vorlaufzeit, und wenn es dann eng wird, dann wird es stressig im September. Und so war es bei mir in 2, 3 Akten auch. Da war es im September dann stressig, da muss ich dann darauf zurückkommen, was ich eingangs gesagt habe, als ich gesagt habe, man bleibt einmal länger, man hat einmal mehr zu tun, und jetzt 3 Tage später gefühlt ist das komplett anders. Mhm. Da hat man mal eine Stunde Zeit für sich oder 2, liest Zeitungsartikel, schaut sich juristische Zeitschriften an, geht einmal 2 Stunden früher und so weiter. Einfach weil die Arbeit, die man vorher erledigt hat, einem dann irgendwie als Gutschrift dann wieder zukommt, und im Oktober hat man dann halt wieder weniger zu tun. Ja. Das sind so Phasen, so Ups and Downs, und das macht das Ganze lebhaft.
Ja, du hast schon erzählt, wie dein Tagesablauf ist, vormittags und am Nachmittag. Wie schaut es aus? Was gibt es sonst noch für Fixpunkte in der Woche bei uns in der Kanzlei?
Mein persönlicher Fixpunkt ist Mittwoch-Schnitzeltag. Jeden Mittwoch gibt es für mich zum Mittag ein Schnitzel, da kann man im Wirtshaus in der Nebenortschaft einfach ein super Lokal. Aber nein, arbeitstechnisch ist es so, dass wir Montag und Mittwoch Juristenbesprechung haben. Was heißt das? Wir treffen uns am Nachmittag im Gemeinschaftszimmer und besprechen durch, was für die Juristen besonders wichtig ist, was ist zu tun, welche Fristen sind einzuhalten, welche Fristen werden jetzt oder laufen bald ab, beziehungsweise werden geltend. Und man gibt sich einfach ein kurzes Update über die Akten. Wie schaut es in den Akten aus? Was fehlt da noch? Und welcher Akt ist vielleicht schon fertig? Mhm. Und da, das ist, also ich mag diese Tage oder diese Besprechungen, weil einmal das ganze Team dann wieder zusammenkommt, rein in fachlicher Hinsicht, weil man sich rein über fachliche Dinge unterhält. Und man hat die Möglichkeit, dass man sich mit den anderen Kolleginnen und Kollegen und auch mit dir, mit dem Chef zusammenspricht und sagt, hey, ich habe ein Problem, kannst du mir da helfen, hast du es schon mal gemacht und wie geht das, kannst du mir das zeigen? Und ja, die Juristenbesprechung habe ich weder aus der vorigen Kanzlei noch sonst aus einer Kanzlei gekannt. Dort hat es einfach, zum Beispiel wurden dort die Fristen im Kalender eingetragen und dann hat es in der Früh geheißen, übrigens heute ist eine Frist. Aber dass man sich so über mehrere Tage hinweg mit Fristen beschäftigt, dass man sagt, Montag, Mittwoch schaue ich mir die Fristen für die nächsten zwei Wochen an, diese besondere Organisation habe ich nicht gekannt und weiß ich sehr zu schätzen. Ja.
Und juristische Fachfortbildungen machen wir ja auch mit Zeitschriften oder wenn jemand was gehört hat oder eine besondere Sache recherchiert hat oder beim Seminar war, dann wird das dann hier auch diskutiert. Gell?
Genau, wenn dann noch ein bisschen Zeit ist nach den Akten, sprechen wir über aktuelle OGH-Entscheidungen, Beiträge in Fachzeitschriften oder irgendein Kollege oder Kollegin berichtet über das Seminar, auf dem er vor kurzem war. Ja.
Wie schaut es mit dem Thema Eigenverantwortung aus?
Eigenverantwortung ist ein sehr dehnbarer Begriff. die Akten werden... Also es beginnt einmal so, es kommt was Neues hinein, dann schaust du dir das meistens an, was ist das, passt das zu uns und welcher Juristin kann ich das zuordnen? Mal angenommen, der Akt kommt zu mir, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, der Akt kommt zu mir und die Aufgabe ist klar, irgendwas ist zu tun, das und das ist zu erledigen. Und was mir besonders gefällt, ist meistens heißt, da hast du den Akt und wenn du fertig bist, sagst du was. Und wenn du was dazwischen brauchst, dann kommst du auch zu mir. Und damit ist zum Thema Eigenverantwortung schon sehr viel gesagt. Also wenn es heißt, du bekommst den Akt und wenn er fertig ist, gibst du ihn wieder, dann ist das Eigenverantwortung schlechthin. Ja. Also ich betreue den Akt von der Pike bis zur Bahre. Ich kommuniziere mit dem Mandanten, ich tausche mich mit dem gegnerischen Anwalt aus, ich kommuniziere mit dem Gericht und wenn ich dich da bei jedem Schritt updaten müsste, dann würdest du zu deinen eigenen Sachen nicht mehr kommen und das verlangt natürlich auch viel Verantwortung, viel Vertrauen von der vorgesetzten Seite. Und ja, damit ist zur Eigenverantwortung eigentlich viel gesagt. Ja. Wir betreuen die Akten, also sowohl meine Kolleginnen als auch ich, zu 95% eigenverantwortlich und selbstständig. Und nur wenn wir was brauchen, kommen wir zu dir und scheinbar funktioniert es und das Rad läuft gut.
Ja. Ja, ist auch so, ja. Stichwort Lernen. Als Konzipient ist ja das Arbeitsverhältnis gleichzeitig auch ein Ausbildungsverhältnis. Also du bist noch am Lernen, heißt ja auch Rechtsanwaltsanwärter. Lernt man oder bildet man sich als Konzipient fort? Weil immerhin hat man ja dann als Ziel die Rechtsanwaltsprüfung und dann eben selber Rechtsanwalt zu werden.
Ja, einerseits beschäftigt man sich tagtäglich mit den juristischen Themen in der Arbeit. Also man macht seine Akten, man geht verhandeln und man bespricht die Sachen in der Kanzlei. Und andererseits gibt es Ausbildungsseminare, die an jeder Rechtsanwaltsanwärter und dann auch an jeder Anwalt, glaube ich, regelmäßig besuchen muss, um seiner Fortbildungsverpflichtung nachzukommen. Die werden von der Anwaltsakademie angeboten, finden meistens in Wien oder anderen Landeshauptstädten statt. Dort geht man hin, verbringt ein, zwei, manchmal sogar drei ganze Tage mit anderen Kolleginnen und Kollegen Und es wird vorgetragen zu einem Thema. Also es gibt dann immer das Thema zum Beispiel der richtigen Zeugenvernehmung, das Thema des Rechtsmittels im Strafverfahren, das Thema der zum Immobilienkaufverträge und so weiter. Dort lernt man einiges, allerdings nur aus rein aus theoretischer Sicht. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, man hat noch nie einen Immobilienkaufvertrag gemacht, weil man sich mit Arbeitsrecht beschäftigt, den ganzen Tag in der Kanzlei, und man geht dorthin, ja, dann ist das gut und schön, dass man das gehört hat, aber ich glaube, dass es dann noch zielführend ist und essentiell ist, dass man sich dann noch praktisch damit beschäftigt.
Genau, weil du das schon ansprichst, Theorie und Praxis, die meisten glauben ja, dass die Juristerei und die Anwälte, das ist alles nur sehr theoretisch, graue Theorie, alles sehr verstaubt. Wie schaut das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis aus und wie praktisch ist das, was wir da machen, wirklich?
Ich glaube, jeder Jus-Student bekommt oft die Antwort, dass er Jus studiert, die Frage, ist das nicht urtrocken? Ich glaube, hat das schon jeder gehört. Für mich war es weder im Studium noch in der Arbeit trocken. Ich finde, es ist ein extrem lebendiges Gebiet, eine extrem lebendige Wissenschaft, muss man sagen. Von stupiden auswendig lernen absolut keine Spur, weil wenn man das Ganze Konstrukt dahinter nicht verstanden hat, dann kann man auswendig lernen, so viel man will, und wird trotzdem nicht zum Erfolg kommen. Und in der Praxis alles andere als das. Mhm. Also wenn man zu verhandeln geht oder außergerichtliche Vergleichsgespräche führt oder sich in Schrift setzen, mit irgendwelchen Beweisen beschäftigen muss, dann finde ich nicht, dass das trocken oder langweilig ist.
Ja. Mhm. Ja, voll, sehe ich auch so. Gibt es irgendeinen, oder was war in letzter Zeit dein größter Aha-Moment? Gibt es da was?
Mein größter Aha-Moment, das ist eine gute Frage. Ich habe keinen großen Aha-Moment, aber immer wieder kleine. Ich beschäftige mich extrem viel mit dem Gesellschaftsrecht, und immer wenn ich eine Eingabe ans Firmenbuchgericht mache, dann bin ich davon überzeugt, dass das so passt. Und wenn dann ein Verbesserungsauftrag kommt, das passiert hin und wieder, dann denkt man sich, aha, das habe ich nicht gewusst. So geht das, okay. Dann verbessert man es und dann passt es. Ja. Aber einen großen Aha-Moment, von dem, der fällt mir jetzt keiner ein.
Ja, okay. Du hast es auch gerade angesprochen, Fehler passieren. Wir sind alle nicht fehlerfrei. Und wo gearbeitet wird, passieren einfach Fehler. Wie schaut das mit der Fehlerkultur aus?
In der Kanzlei?
Ja.
Ja, die Fehlerkultur in der Kanzlei ist eher Verbesserungskultur, glaube ich, wäre der bessere Name. Weder ein Kollege oder eine Kollegin noch ich habe irgendwie schlechte Erfahrungen damit gemacht, muss ich ehrlich sagen, wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich muss das jetzt dem Chef sagen. Ja. Also das ist jetzt kein gebeugter Gang zum Büro und sagt, hey, mir ist was passiert, bitte nicht ausrasten. Na, ganz im Gegenteil, da heißt es, ja, das gehört so nicht, richtig, das hast du nicht gut gemacht, aber ich zeige dir, wie es richtig geht. Aber ich zeige dir, wie wir es das nächste Mal besser machen. Ich sehe Fehler nicht als was Negatives, sondern als eine Möglichkeit, besser zu werden. Und mein persönliches Motto ist ja bekanntlich, ich möchte jeden Tag ein bisschen besser sein, als ich gestern war. Und das passiert nur, indem ich Fehler mache und ja, ein anderer zeigt mir, wie es richtig geht.
Ja, also wie gesagt, Fehler gehören dazu. Fehler sind die Voraussetzung fürs Lernen, dazu muss man die Fehler anerkennen und schauen, was kann ich daraus fürs nächste Mal lernen, damit es eben nicht mehr passiert. Ja. Hat sich... jetzt, wo du, also du bist ja vorher auch schon beim Anwalt gewesen, bist jetzt nicht ganz frisch zu uns gekommen, davor warst du im Notariat und auf der Uni. Hat sich irgendwas verändert an deiner Einstellung zum Beruf des Konzipienten oder des Rechtsanwalts, seit du bei uns bist?
Ja, hat sich einiges verändert, wenn man einen Blick auf meinen Lebenslauf wirft oder dir zuhört, wie du ihn vorliest, dann denkt man sich, hey, der ist so jung und war aber schon bei 3, 4 Stationen, da passt irgendwas nicht. Und ja, das ist richtig, es hat einige Zeit nicht gepasst. Ich habe alles mal ausprobieren wollen und habe mir gedacht, ich schaue mir alles einmal an, bis ich die richtige Position gefunden habe. Es hat dann Zeiten gegeben, wo ich mir gedacht habe, vielleicht ist das Studium einfach nicht das, was mich erfüllt. Bis ich dann dahergekommen bin und mich täglich mit Sachen beschäftigt habe, die nicht nur spannend waren, sondern in einer gewissen Hinsicht auch erfüllend. Mhm. Und was ich auch gelernt habe mit der Zeit, ist, dass das Arbeitsumfeld mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, mhm. als die Arbeit selbst, die man macht. Und dass die top ist, geht, glaube ich, nicht nur aus unseren lustigen Insta-Videos hervor, weil die darf man nicht machen, wenn es furchtbar wäre daherin. Aber auch aus der, ja, aus der Möglichkeit, dass man da zur Zeit überhaupt jetzt da sitzen mhm. und dann einen Podcast machen. Also, mhm.
ja. Okay, fein. Wenn wir jetzt über den Konzipienten als Role Model sprechen, was sind so die Fähigkeiten aus deiner Sicht, die für einen Konzipienten besonders wichtig sind? Was muss ein Konzipient alles mitbringen?
Ein Konzipient sollte aus meiner Hinsicht mitbringen Schlagfertigkeit, Selbstvertrauen, Disziplin, auf jeden Fall Disziplin, Eigenmotivation, mhm. ja, weil wenn es mir nur anfällt, was ich mache, dann wird es nichts. Und ja, Einfühlvermögen, auf jeden Fall Einfühlvermögen. Die Mandanten kommen dann mit irgendwelchen Problemen her, die zwar nicht meine Probleme werden sollen, mental, aber Einfühlvermögen ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Hätten die keine Probleme, dann wären es nicht bei uns. Und wenn ich mit dem Problem sehr leichtfertig umgehe, dann wird er nicht lang bei uns bleiben. Also ein bisschen Einfühlvermögen gehört auf jeden Fall dazu.
Genau. Ja, der Mandant, der, also es kommen natürlich die Mandanten immer mit Problemen zu uns. Und also wir sind einfach ein problemlösender Beruf. Und wenn sie bei uns sind, dann wollen sie eigentlich rausgehen und das Problem nicht mehr mitnehmen. Die Aufgabe ist einfach, auch das Problem sofort abzunehmen, auch wenn man es nicht gleich lösen kann. Aber das Problem sozusagen bleibt bei uns und ihm das gute Gefühl zu geben, wenn er bei uns bei der Tür rausgeht aus der Kanzlei, dann hat er das Problem nicht mehr mit. Wir kümmern uns jetzt darum.
Genau. Ja, da gibt es ja diese bildliche Vorstellung, wenn man sagt, er kommt mit einem schweren Rucksack, schleppt sich der da hinauf in unser Büro. Im Rucksack hat er die ganzen Probleme eingepackt und ist froh, dass er das endlich bei uns absetzen kann, den Rucksack, und lässt ihn einfach da.
Genau.
Und ich schaue mir dann an, wie kann ich den Rucksack ausräumen und ihm einen leeren Rucksack wieder zurückgeben. Und das Bild habe ich sehr oft vor Augen und gefällt mir.
Genau. Daniel, wie schaut deine persönliche Zukunft aus? Also die Ausbildungszeit dauert ja noch ein bisschen, aber dann auf der anderen Seite auch gar nicht mehr so lang, weil du ja schon mehrere Stationen durchlaufen hast, und das wird dann auch für die Rechtsanwaltsprüfung oder für die Rechtsanwaltszeit oder Anwaltsanwärterzeit angerechnet. Das heißt, eigentlich kannst du relativ bald schon Rechtsanwalt werden. Wie schaut deine persönliche Zukunftsplanung so aus?
Ja, wenn ich nicht im Lotto gewinne, werde ich noch ein bisschen da bleiben.
Okay.
Wie möchte ich mich entwickeln? Ja, das ist eine gute Frage, mit der ich mich schon öfter beschäftigen durfte und musste. Ich glaube, das erste große Ziel, das jeder Konzipient hat, ist die Rechtsanwaltsprüfung, die harter, aber machbarer Weg ist. Machbares Ziel ist. Und wenn ich die geschafft habe, dann dauert es wirklich nicht mehr lang zur Eintagung. Ich glaube, es sind jetzt noch 2,5 Jahre bei mir oder 2 Jahre. Das geht ruckzuck. Und dann möchte ich, sofern es so bleibt wie jetzt, und davon bin ich überzeugt, dass es so bleibt wie jetzt in der Kanzlei, definitiv da weiterarbeiten als Anwalt und mitwirken an den Zielen, die du auch verfolgst, nämlich Wachstum, Vergrößerung und irgendwann möchte ich vielleicht auch einmal einen Konzipienten haben und sagen, hey, ich weiß, wie hart das ist, ich habe es auch machen müssen, aber gemeinsam packen wir das.
Mhm. Schön. Ja, schön. Wenn du jetzt jemanden einen Rat geben musst, der vielleicht gerade Jus studiert oder gerade fertig wird mit dem Studium und sich überlegt, was er machen soll, ob er Konzipient werden soll oder irgendwas anderes machen soll, was würdest du ihm empfehlen?
wenn er mitten im Studium steckt und es ihm so geht wie mir, nämlich dass er ziemlich struggelt mit den Prüfungen, dann würde ich ihm sagen, von nichts kommt nichts. Den Spruch sagt man so leicht, aber ich lebe ihn einfach wirklich, weil egal in welchem Bereich, von nichts kommt nichts, man muss immer was tun. Und wenn er fertig ist mit dem Studium, dann geht es weiter mit diesem Spruch, weil es wird nicht leichter. Was würde ich ihm empfehlen? Ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen, die Gerichtspraxis zu absolvieren. Einerseits ist eine essentielle Voraussetzung für viele Kernberufe, also Richteramt, Anwalt und Notar. Andererseits ist es eine gute Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde kennenzulernen und sich vielleicht von denen abzuschauen, hey, was machen die? Haben die schon einen fixen Plan? Wäre das was für mich, dass man sich das von denen vielleicht abschaut? Das sei denn, man weiß eh schon, was man machen will. Aber von daher ist die Gerichtspraxis ganz ein wichtiger Punkt, den ich jedem ans Herz lege. Das sind 7 Monate, wo man viel lernen kann. Man verdient jetzt nicht die Welt, aber es ist einfach eine wichtige Voraussetzung, um viele Kernberufe zu erlernen. Wenn man dann den Beruf gefunden hat, bei mir hat es ja auch ein bisschen länger gedauert, dann auf jeden Fall durchhalten, durchbeißen, weil es zahlt sich aus und davon bin ich überzeugt.
Okay. Jetzt kommen wir zu einer Spezialrubrik bei unseren Interviews. Das ist der Rechtsstandpunkt-Podcast Word Rap. Also kurze Fragen, schnelle Antworten. Okay?
Passt.
Gut. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
Ja. Was ist dein Lieblingsmoment im Arbeitsalltag?
Der erste Kaffee, gemeinsam mit Philipp und Vicky.
Okay. Dein bisher spannendster Fall?
Definitiv eine Umgründung in Windeseile zum 30.09.
Ja, glaube ich auch, habe ich mitbekommen. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Die wichtigste Entscheidung in deinem Leben ist die Wahl der Mutter deiner Kinder.
Wenn du nicht Jurist geworden wärst, was hättest du dann gemacht? Hat es eine zweite Wahl gegeben?
Schauspieler. Zu 100% Schauspieler.
Okay. Viele Juristen oder viele Anwälte müssen ein bisschen eh auch Schauspielern.
Ja. Das kann ich mir vorstellen.
Muss, gehört dazu. Ja. Dein größtes Learning als Schiedsrichter?
In der Ruhe liegt die Kraft.
Ja, okay. 3 Worte, die dich als Konzipient beschreiben.
Auffassungsstark, charismatisch und lernwillig.
Okay, passt, sehe ich auch so. Ja. Lieber Daniel, danke, dass du die Idee gehabt hast für diesen Podcast in erster Linie mal. Danke, dass wir jetzt den Podcast auch aufgenommen haben. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, für unsere Hörerinnen und Hörer war es interessant und lehrreich. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der auch im Jus-Studium ist oder jetzt gerade fertig wird oder auch Konzipient ist und der da auch jetzt über seinen Beruf reflektieren kann. Damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn das für dich interessant war, dann freut es mich, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung gibst und im besten Fall vielleicht sogar auch noch einen Kommentar schreibst. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Episode des Rechtsstandpunkt-Podcast interessant sein könnte, dann teile die Episode doch gerne weiter, zum Beispiel per Mail, per WhatsApp oder über die sozialen Medien. Mein Name ist Bernd Trappmeier und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist beim Rechtsstandpunkt Podcast.